Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 16, Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2022 sowie Investitionsplanung für die Jahre 22 bis 25 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 22 bis 25 auf. Eine Vorlage des Magistrats, die Ihnen auch als Tischvorlage vorliegt, die heute nur eingebracht wird. Beantrage gleich die Überweisung nach der Rede des Oberbürgermeisters in den Ausschuss und den Tagesordnungspunkt 17, Kopf hoch Kassel, Einwohner, Energiegeld, ebenfalls eine Vorlage des Magistrates. Bitte.
Ja, Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bickel, vielleicht nur kurz, das ist auch der Unterschied zwischen der Eilbedürftigkeit bei der einen und bei der anderen Vorlage. Beim Nachtragshaushalt und bei diesem Thema Energiegeld haben wir natürlich Zeit, jetzt noch ein Stück weit zu diskutieren. Wenn die GWG es aber schaffen soll, bis zur Winterperiode tatsächlich anzufangen mit dem Bau der Luftwärmepumpen, muss jetzt, Herr Dr. Wett hat das auch angesprochen in seiner Rede, jetzt gehandelt werden und nicht erst später. Und deshalb gibt es die Dringlichkeit und gab es die Dringlichkeit, das eben auch heute einzubringen nach dem Magistratsbeschluss und es hier heute abzustimmen. Bei diesen beiden Vorlagen, um die es jetzt geht, habe ich Sie ja auch schon nicht erst mit der interfraktionellen Sitzung von vor zwei Wochen, Montagabends, die Fraktionsspitzen jeweils und unabhängig auch informiert, sondern auch mit Blick auf die Diskussion im Ältestenrat. Und es gab ja auch den Bedarf der Fraktionen natürlich mitgenommen werden. Wie geht es denn jetzt nach der Ukraine-Situation nach dem 24. Februar weiter? Was bedeutet das für die Stadt? Wie müssen wir als Stadtverordnetenversammlung möglicherweise auf diesen Gegenstand reagieren in den unterschiedlichen Ausprägungen der Sicherheit, der humanitären Hilfe, der wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadt und vor allen Dingen auch den Fragen, wie geht es denn um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch angesichts steigender Energiepreise, angesichts Versorgungsunsicherheit weiter. Und auf all diese Gegenstände, die mit dem Erwachen am 24. Februar uns tatsächlich ja in eine andere Zeit versetzt haben. So ist es vom Bundeskanzler ausgedrückt worden. Eine Zeitenwende in seiner Sonntagsrede im Deutschen Bundestag. Auf all diese Herausforderungen, auch schon sehr früh in einem Interview von mir in der HNA, Ende Februar, Anfang März, in all diesen Ausprägungen benannt, soll der Nachtragshaushalt und auch diese Vorlage zum Einwohnerenergiegeld Antwort geben. Das müssen Sie alles in den nächsten Wochen ausführlich als Stadtverordnete diskutieren. Das ist Ihr Auftrag und am Ende Ihre Entscheidung, in welchem Umfang Sie das machen wollen. Aufgabe des Oberbürgermeisters und des Magistrats ist es aber, Ideen und Lösungsvorschläge Ihnen zu unterbreiten, wie uns das gelingen kann mit Blick auf unsere Verantwortung für die 205.000 Menschen. Und so möchte ich den Nachtragshaushalt, so wie wir ihn in der Verwaltung vorbereitet haben, auch in die drei wesentlichen Säulen teilen und Ihnen versuchen, in der Einbringungsrede näher zu bringen. Wir werden ja genug Gelegenheit haben, dann noch in einem der nächsten Filigrus darüber zu diskutieren. Aber die drei wesentlichen Säulen sind einmal die Frage der humanitären Hilfe. Wie gehen wir mit den heimatvertriebenen Menschen, die zu uns gekommen sind, um? Aus der Ukraine wie auch aus den anderen Ländern. Die sind ja auch nach wie vor hier oder kommen nach wie vor hier. Gibt es keinen Unterschied. Zweite Säule. Wie gehen wir nach der Ankündigung des Bundeskanzlers? Wir müssen die Landesverteidigung nach diesem Vorfall, 8 Jahre nach der Krim, noch länger zurück liegen die Aggressionen in Grozny, zwischendurch auch die Situation in Syrien. Wir müssen das Thema Landesverteidigung mit Blick auf diese Konfrontation neu denken. Sagen Sie klar, Landesverteidigung ist Bundesaufgabe, zu Recht, muss im Deutschen Bundestag darüber diskutiert werden, was aber kommunale Aufgabe ist und was von der Bundesrepublik Deutschland über die jeweiligen Bundesländer auf die kreisfreien Städte und die Landkreise zurückkommt, ist die Aufgabe oder der Auftrag der Zivilverteidigung. Also wie kümmern wir uns um die Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung des Staats oder der Stadt, der Kommunen mit ihren lebenserhaltenden Funktionen für die Gesellschaft. Diese Aufgabe von Verteidigung nennt man Zivilverteidigung und ist originär kommunale Aufgabe. Zweite Säule. Und die dritte Säule ist eben die Frage, wie reagieren wir in unserer Gesamtstrategie? Ich hatte das ja beim vorigen Tagesordnungspunkt angesprochen. In der Klimawende, in der Energiewende, in der wir uns befinden, und kann man ja natürlich immer politisch aufgeregt diskutieren, aber ich glaube, die Grundlinie in der Stadt Kassel ist doch nicht erst seit gestern oder seit dem 24. Februar klar, sondern die Grundlinie der Stadt Kassel ist schon in der letzten Zeit klar. Ich erinnere da auch an entsprechende Haushaltseinbringungen, entsprechende Haushaltsanträge, die schon einige Jahre zurückliegen und die wir auch und deren Auswirkungen wir auch diskutieren. Sie als Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise Ihre Vorgänger Stafo festgezurrt hat, sei das im Thema der Mobilitätswende mit Investitionen über 60 Millionen in Radverkehr, haben andere Kommunen auch nicht, wir haben sie, sei das mit notwendigem Umbau und Investitionen, wie eben andiskutiert im Bereich unseres Stadtkonzerns, Stichwort Investitionen in Klärschlammverbrennung, Investitionen in die neuen Kessellinien im Müllheizkraftwerk, zum Ausbau der Fernwärme, um unabhängig zu sein von russischem Gas als Beispiel, sei es in den notwendigen Umstrukturierungen des Stadtkonzerns, um die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte weiter voranzutreiben. Auch hier sind wir in mehreren Projekt- und Arbeitsgruppen. Da geht es auch um das Thema der Eigenbetriebe. Sie haben auch in den Betriebskommissionen sicherlich darüber gesprochen. Wie können wir uns hier noch stärker aufstellen, auch im regionalen Verbund, auch bei unseren Eigenbetrieben als Teil des Stadtkonzerns in Diskussion. Und ich habe ja nicht umsonst beginnend ab dem letzten Jahr eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingerichtet, die auch für den Fall, dass Sie nicht Mitglied in Aufsichtsräten unserer Stadtgesellschaften sind, genau diese Fragen besprechen, weil am Ende mündet der ganze Aufwand der KVV für den Umbau als unser Grundversorger in der Energie in Beschlüssen hier in der Stadtverordnetenversammlung, nämlich im sogenannten, so soll der heißen, dann Zukunftsvertrag, der nämlich diese Fragen der finanziellen Beziehungen zwischen Stadt und KVV-Konzern regelt und die KVV damit fit für die Zukunft macht, um für die Stadt und die Stadtbevölkerung in den Umbau unserer Energieversorgung zu investieren. Mehrfach angeklungen, heute nochmal deutlich gemacht. So, und diese drei Säulen, also humanitäre Hilfe, Zivilverteidigung, Energiefragen, sind zentraler Gegenstand dieses Nachtragshaushalts. Im Volumen geht es um eine Ausdehnung der Aufwendungen von 57 Millionen Euro, die entsprechend Erträge gegenübergestellt werden. Und bei den humanitären Hilfen geht es eben darum, mit welcher Prognose an Heimatvertriebenen rechnen wir über das Jahr verteilt. Im Augenblick liegen wir etwas unter 3.000, 2.8, 2.9. Landkreis Kassel hat eine ebenso große Anzahl von Heimatvertriebenen. Es zeigt sich ein deutlicher Trend, dass in urbane Bereiche mehr Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten als in den weiterer entfernter liegenden ländlichen Raum. Und die Frage stellt sich, wie gehen wir mit um? Wir versorgen die Menschen, wir geben ihnen Leistungen, weil 38% in etwa der Menschen, die zu uns kommen, im schulpflichtigen oder Kita-möglichen Alter sind, müssen wir natürlich auch mit Blick auf Beschulung, mit Blick auf Kita die Kapazitäten ausdehnen, solange diese Menschen hier in Deutschland Schutz suchen und wir uns um sie natürlich kümmern. Und all das versetzt natürlich eine Stadtverwaltung in die Situation, neben Wohnraumbeschaffung, neben der Organisation dieser gewaltigen Aufgabe in der Kürze der Zeit eine größere Belastung, eine größere Aufgabe, meine ich damit, als 2015, 2016 von der Anzahl der Personen, die zu uns kommen, zu organisieren. Unterbringung, Kita, Beschulung, wir haben mehr Aufwand, wir haben zusätzliche Kita-Gruppen, wir müssen Schulklassen zusätzlich einrichten, müssen die Menschen, Frau Bürgermeisterin hat das eben angesprochen, bis zum 31.05. im Rechtskreis des Asylbewerberleistungsrechts ab dem 1.06. im Sozialgesetzbuch 2, wenn sie denn über 24 Aufenthaltsgesetz und die entsprechenden Verfahren in unserem bürokratischen System anerkannt sind. Das heißt, wir müssen auch das Ausländeramt fit machen, dass sie die Verfahren vorlegen können. Da gibt es auch zusätzlichen Materialbedarf, um diese PIC-Geräte als ein Beispiel zu beschaffen. Das sind Geräte, mit denen sie die biometrischen Pässe dokumentieren können. All das ist zusätzlicher Aufwand, um nur einige Beispiele zu nennen, Gesundheitsversorgung etc. pp., die hier im Nachtragshaushalt stehen. Im Volumen, wenn Sie das insgesamt sehen und die unterschiedlichen Positionen, wir kommen ja noch im FIWIKU dazu zusammen, sehen, kommen Sie auf einen Betrag von etwas um die Ende 30 Millionen Euro an unterschiedlichen Positionen, die wir vornehmen müssen. Dann sage ich Ihnen aber ganz deutlich, und das werden Sie auch zu Recht fragen, wie können Sie das finanzieren? Und da hat es eine klare Beschlusslage gegeben des Bundes und der Länder, Bund-Länder-Konferenz von vor Ostern, dass einmal diese Frage der Rechtskreiszuordnung, also über Leistungsrecht, SGB II diskutiert wurde, hatte den wesentlichen Unterschied, dass im SGB II am Ende im Wesentlichen der Bund die Kosten trägt, im Asylbewerberleistungsrecht die Länder und dann eine Finanzierung des Bundes an die Länder erfolgen musste. Das hat für Klarheit gesorgt und zum Weiteren gab es klare Aussagen auch in der Bund-Länder-Konferenz eines sogenannten 2 Milliarden plus 1 Pakets. 2 Milliarden direkte Zuschüsse über die Länder an die Kommunen übernimmt der Bund. 1 Milliarde sollen die Länder beisteuern, um für jedenfalls 2022 den Bedarf der Kommunen zu decken. Und ich gehe fest davon mit allen Kolleginnen und Kollegen, Oberbürgermeistern in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, davon aus, dass diese Zuwendung auch erfolgen muss. Hier müssen wir als kommunale Familie, dazu darf ich Sie herzlich über alle Parteigrenzen hinaus auffordern, geschlossen stehen, weil eins darf natürlich nicht sein, Bund und Länder bestellen. Die Kommunen sind diejenigen, die am Ende leisten und zwar richtig, richtig gut. Deshalb auch nochmal ein kräftiges Lob an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ihr leistet im Augenblick ist hervorragend. Und die haben schon in den 2 Corona-Jahren wahnsinnig viel geleistet und das kommt jetzt nochmal on top, aber die sind hoch motiviert und deswegen müssen wir auch diese Unterstützung von Bund und Ländern kriegen. Und deshalb darf ich Sie herzlich bitten, meine sehr geehrten Damen und Herren, sorgen Sie auch parteiübergreifend durch Ihren Einfluss dafür, dass die Kommunen auch so aufgestellt werden, wie sie es benötigen, um diese Aufgabe zu leisten. Erste Säule. Zweite Säule, Zivilverteidigung. In der Zivilverteidigung ist es so, dass damals noch Bundesinnenminister Thomas de Maizière 2016 ein Zivilverteidigungskonzept, Zivilschutzkonzept aufgestellt hat. Da waren damals gerade die Anschlagsszenarien, wenn Sie an den Breitscheidplatz in Berlin denken, da war 2 Jahre zuvor die russische Annexion der Krim. Damals wurden sich schon Gedanken gemacht über diese Aufgabe, die seit 30 Jahren, im Grunde genommen seit Ende der 80er Jahre, seit der damaligen Zeitenwende der Friedrichschen Revolution brachgelegen hat und wurde so zart dieses Pflänzchen sozusagen wieder zum Keimen gebracht. Das ist aber alles unter der Wahrnehmungsebene, hat das alles stattgefunden. Es gab dann keine Weiterleitung, keine Aufträge, ihr müsst jetzt machen. Kommunen, wie gesagt, die Stadtkreise, also kreisfreien Städte und die Landkreise sind in der Bundesrepublik dafür zuständig. Das hat sich jetzt erst nach dem 24. Februar geändert. Mensch, ihr müsst jetzt neue Aufgaben übernehmen, entsprechende Sachgebiete einrichten. Ihr müsst euch um diese Themen zivile Verteidigung, auch die Schnittstellen zum Katastrophenschutz, das ist nämlich ein Unterschied, aber es sind natürlich viele Ressourcen, die mit in Anspruch genommen werden können, Gedanken machen. Das sind personelle Aufwendungen, die hier zum Gegenstand natürlich kommen, weil wir Personal brauchen. Ich bin sehr dankbar, dass wir schon diese Aufgabe angehen, weil ich habe Personal erstmal reaktiviert für diese Aufgabe. Also es haben alle kreisfreien Städte und Landkreise jetzt den Auftrag gekriegt, macht nach dem 24. Februar. Ich habe in dem Fall pensionierte Polizeibeamte und Feuerwehrleute erstmal rekrutiert, die sich als Aufbaustab erstmal Gedanken um diese Sache machen, denn wir müssen ganz von vorne anfangen, ganz neu aufbauen, erstmal alles sichten, auf die Lage anpassen und dann sukzessive dann aktives Personal nachführen. Und diese Stellen stehen auch hier im Nachtragshaushalt im Stellenplan in diesen Bereichen Zivilverteidigung. Da geht es auch um Kommunikation mit der Bevölkerung, Bevölkerungswarnung, Schutz. Wir haben vor ein paar Jahren schon wieder diese Alarmsirenenübungen gemacht. Waren wir auch ein Stück weit voraus. Das war zufällig 2016 das erste Mal. Und vorher hat es die halt, wissen Sie vielleicht, über Jahrzehnte eben nicht mehr gegeben. Aber heutzutage waren es eben nicht nur mit einer Sirene, sondern auch mit anderen Möglichkeiten. Und wir brauchen natürlich auch Mittel, um für das, was dann notwendig ist an Material, die Aufgaben zu bewältigen. Deshalb gibt es hier eine Größenordnung, einmal im Finanzhaushalt von Fahrzeugen für die Feuerwehr, Katastrophenschutz, die Zivilverteidigung. Das ist auch deswegen jetzt schon im Haushalt, weil natürlich nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch insgesamt, wenn die öffentliche Hand beschafft, hier lange Beschaffungszeiten anliegen und wir eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, um das vorzunehmen. Deshalb reicht es aber eben nicht aus, im Haushalt 23 oder 24 mit den Nummern erst zu kommen, sondern wir müssen jetzt relativ fix handlungsfähig sein, deswegen über den Nachtragshaushalt. Uns ist noch eine pauschalierte Summe vorhanden, weil wir gegebenenfalls noch zusätzlich Maßnahmen der Zivilverteidigung brauchen. Da steht es noch nicht zu quantifizieren, sind das so und so viel Zelte, Betten, Decken, etc. Oder in welchem Umfang. Aber wir brauchen erstmal eine Summe, um damit operieren zu können, je nachdem, in welchen Szenarien die Kollegen das sinnvollerweise vorbereiten, damit wir handlungsfähig sind. Denn eins, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit komme ich gleich zur dritten Säule, wird das wahrscheinlichste Szenario sein. Und das muss jedem hier im Raum bewusst sein. Wir diskutieren hier nicht über hoffentlich Szenarien, die uns alle hoffentlich erspart bleiben, nämlich Szenario eines Atomkriegs. Wenn ich immer diese abstruse Diskussion mitkriege, wir brauchen jetzt Bunker, damit wir uns irgendwie schützen. Ob denn überhaupt so ein Bunker Bestand hält im Atomkrieg oder ob das uns dann das Überleben ein oder zwei Wochen verlängert. Darum geht es bei der Zivilverteidigung nicht. Das sind Szenarien vielleicht aus The Day After oder vergleichbaren Filmen der 1980er Jahre, die uns damals schon in Schrecken versetzt haben, egal ob wir, wo wir gelebt haben. Und über Tschernobyl, damals 10 Jahre alt, wollen wir auch an dieser Stelle nicht diskutieren. Es sind auch nicht Szenarien, über die wir da diskutieren, von einem konventionellen Krieg mit Russland. Darum geht es in erster Linie. Es geht um ein Szenario, das in der Realität sehr naheliegend ist. Sehr, sehr naheliegend. Und das sind die Szenarien von Cyberangriffen, wo wir sehr häufig, auch als Stadt Kassel, auch mit unseren Unternehmen, genau dieser Konfrontation ausgesetzt sind. Und Gott sei Dank unsere Firewall oder unsere Sicherungssysteme bislang immer standgehalten haben. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir kriegen wöchentlich, ich sage es mal mit einem James-Bond-Titel, Liebesgrüße aus Moskau geschickt. Und das lässt sich nachvollziehen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und neben diesen Cyberangriffen ist das andere große Thema, was wir haben und zu Recht diskutiert wird, das Thema der Energieversorgungssicherheit und der Stabilität der Preise mit Blick auf unsere Gesellschaft. Und damit komme ich zur dritten Säule, die hier Gegenstand ist. Nämlich der Frage, was passiert denn, wenn Gas, ich meine, wir sind in der ersten Stufe der Notverordnung, Regulierungsbehörde, Gas. Es gibt dann weitere Stufen bei Rückgang der Gasversorgung, die Speicher sind leer, Flüssiggasterminals sind noch nicht gebaut, geht auch nicht so schnell, aber wir haben 60% der Heizungen mit Gasbezug. So. Natürlich gehen nicht zuerst die Wohnungen weg, aber zuerst geht die Wirtschaft weg. Was glauben Sie, was los ist, wenn die bundesdeutsche Wirtschaft keine Gasversorgung mehr hat? Da sind viele produzierende Unternehmen nicht mehr in der Lage zu produzieren. Wir haben Kurzarbeit im besten Fall, im Zweifelsfall ist es eher Freistellung. Und wir haben eine gewaltige Umbruchssituation in diesem Land. Und das wollen Sie sich alle nicht vorstellen, was das für uns bedeutet. Und deswegen ist es ja auch gut, dass unser Bundeswirtschaftsminister reagiert. Könnt ihr meinen, angesichts seines Parteibuchs, der müsste jetzt komplett auf Erneuerbare umsteigen. Es ist aber gut, dass Robert Habeck da so pragmatisch, sage ich auch als Sozialdemokrat, agiert und sagt, Leute, wir haben dort ein gewaltiges Problem und deswegen auch an den Golf fährt und Verhandlungen führt, muss man an dieser Stelle, sage ich Ihnen das bewusst, ganz parteiübergreifend sehr deutlich sagen, weil das eine relevante Gefahr ist für unser System, in dem wir leben. Und da ist die Bundesregierung gut beraten und ich lobe jetzt mal ausdrücklich, weil mir das ja manchmal vorgehalten wird, als Sozialdemokrat einen Grünen, der macht nämlich da eine gute Arbeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann können Sie als Grüne auch applaudieren, wenn ich einen Grünen mal lobe, aber okay, das am Rande. So, und bei uns heißt diese Frage, wie gehen wir mit diesem Thema um? Einen Teil habe ich eben schon angesprochen, Umbau, Fernwärmestrategie, Ausbau der Fernwärme, Erzeugung, Müllheizkraftwerk, neue Mühle, Ausbau von Photovoltaik auf den Dächern, Christoph von Windenergie hat uns leider die Haselmaus und das Urteil des VGH, was das Thema Reinhardswald angeht. Erstmal kann man über Wald diskutieren. Ich verstehe das ja, dass Sie auch den Wald schützen wollen. Ich bin auch gern im Wald. Ja, wollen wir alle. Aber natürlich müssen wir eine Lösung herbeiführen, um das Problem zu beheben. Müssen wir gucken, wie gehen wir mit diesen Diskussionen weiter um. Ich sage Ihnen nur eins, wenn wir so bürokratisch, wie wir strukturiert sind, mit diesen Themen grundsätzlich umgehen, wird uns der Umbau und der Wandel nicht gelingen, weil wir haben diese Zeit nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da müssen wir schneller werden, um hier voranzukommen, jenseits jeglicher politischen Diskussion. Und darauf ausgesattelt, auf diese mittelfristige Strategie, die ich Ihnen hier erläutert habe, wie wir den Stadtkonzern umbauen, stellt sich natürlich auch die Frage angesichts gestiegener Preise, wie gehen wir denn kurzfristig mit dieser Situation um? Wenn Sie jetzt mal mit der Bevölkerung in Kassel reden und gucken, wenn die für 2,09 Euro Liter Sprit tanken müssen, sind aber aufs Auto angewiesen, ja auch noch auf den Verbrenner angewiesen, weil nicht alle ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Diese Wahrheit gibt es in unserem Land eben. Wenn die Menschen gestiegenen Strompreisen ausgesetzt sind und gestiegenen Wärmeversorgungspreisen, dann macht sich zu Recht die Bundesrepublik Deutschland, und die haben das in dieser Koalition ja nun auch getan, das 9-Euro-Ticket und eine Energiepauschale über die Einkommensteuer, allerdings die Rentnerinnen und Rentner ausgelassen, was ich nicht nachvollziehen kann, darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, die Kommunen in der Bundesrepublik sind auch gut beraten, und deshalb schlage ich Ihnen das vor, wenn wir uns eben auch darüber Gedanken machen, weil es geht am Ende auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt und um Überstehen einer schwierigen Situation. Nicht nur mit Blick auf die nächste Energieperiode, den nächsten harten Winter möglicherweise, sondern auch auf vielleicht die nächsten 1-2 Jahre. Vielleicht müssen wir ein solches Programm auch im Haushalt 23, werbe ich Ihnen jedenfalls dann für 23, 24 auch vornehmen, bis sich diese Situation ein Stück weit ändert. Wir haben ohnehin einen überhitzten Markt. Wir haben entsprechende Gerichtsurteile, OLG Frankfurt, Köln, die sagen, haben wir auch im FIWIGRU, Herr Düsterdick, diskutiert, die Splitting-Tarife für Bestands- und Neukunden gelten nicht mehr. Also es darf nicht unterschiedliche Tarife geben, sondern beim Grundversorger einen einheitlichen Tarif. Das setzt die Grundversorger in erhebliche Schwierigkeiten, weil die müssen sich ja für die Neukunden, die bisher auf ihre Billigstromanbieter gesetzt haben, auch Strom an der Börse besorgen. Das sorgt für zusätzlichen Aufwand und den muss ich als Unternehmen irgendwo verdienen. Also kann ich es nur an die Kunden weitergeben. Wenn ich es aber nicht nur an die einen weitergeben kann, sondern auch an die Bestandskunden weitergeben kann, sorgt das bei den treuen Bestandskunden, das sind über 60.000 bei unserem Grundversorger Stromkunden und 25.000 Gaskunden, auch für einen Anstieg der Preise. Ganz logisch, weil es eben das Recht so will. Und die Menschen, die jahrelang treu zum Grundversorger Städtische Werke gestanden haben, haben zusätzlich mit den Neukunden wirklich dann in den sauren Apfel gebissen und müssen die Zeche zahlen. So, dann ist es uns gelungen, mit den städtischen Werken einen Bestandskundenschutz sicherzustellen, haben das auch vorher diskutiert im Aufsichtsrat. Ich bin dafür, auch Kunden, die zum System gestanden haben, zusätzlich zu schützen. Menschen, die gesagt haben, aus Überzeugung, wir wollen zu einem öffentlichen Grundversorger gehören und verstehen, dass das auch ein Mehrwert ist, denn das sind die Stützen auch unserer öffentlichen Versorgung in der Stadt Kassel, die dürfen wir nicht bloßstellen. Aber wir müssen uns eben darüber hinaus, meine sehr geehrten Damen und Herren, genau die Frage stellen. Am Ende Sie alle in Ihrer Verantwortung. Und das ist kein, meine Damen und Herren, die das hier apostrophieren, ein Geschenk des Oberbürgermeisters. Nee, das ist ein Geschenk von Ihnen, nämlich Ihrer Verantwortung. Das ist nur meine Idee. Sie entscheiden das, auch wenn Sie sich jetzt amüsieren und lachen. Aber ich sage Ihnen, am Ende ist das eine Idee des Oberbürgermeisters, aber die Verantwortung, vielleicht ist Ihnen das noch nicht bewusst, aber die Verantwortung trägt am Ende die Stadtverordnetenversammlung. Wenn ist das in Ihrer Verantwortung als Stadtväter und Stadtmütter, Herr Bickel, Sie grinsen, aber diese Verantwortung haben Sie mit Übernahme des Mandats, die Verantwortung, ob Sie hier zu den Menschen stehen oder nicht. Und deswegen ist der Vorschlag eines Einwohnerenergiegeldes hier vorgetragen, um den Menschen, 205.000 Menschen, eine Perspektive zu geben für harte Zeiten, für harte Winter, und zwar auf Antrag, ich verkürze das jetzt, weil ich habe es Ihnen ja schon erläutert, den Fraktionsvorsitzenden, auf, und Sie haben es sicherlich in den Fraktionen diskutiert, auf Antrag für jeden, nicht für jeden pauschaliert, sondern Sie müssen natürlich einen Antrag stellen, und das funktioniert so, dass jeder Einwohner zwischen dem 1. Oktober und 31. März eine einzeln nachvollziehbare, identifizierbare Nummer erhält. Sie haben das mit einem QR-Code auf einem Schreiben, den jeder Einwohner bekommt. Da können Sie das mit Ihrem Mobilfunkgerät drauf scannen, tragen Geburtsdatum ein, IBAN ein, setzen Häkchen. Dann wird Ihnen Bescheid generiert und Sie kriegen die Mittel überwiesen. Und weil wir es auch barrierefrei machen müssen, geht es natürlich auch an den Service-Schaltern der Stadt Kassel, beispielsweise in der Galeria. Und es geht über die 115. dass das generiert wird, also möglichst viele Zugänge, möglichst einfach und barrierefrei. Und natürlich ist auch die Frage diskutiert worden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ziehen wir denn eine Einkommensgrenze ein? Ja, weil es braucht nicht jeder. Ich brauche es auch nicht persönlich. So, aber dann habe ich folgendes Problem. Ich kann den Einkommensnachweis nur führen, plausibel nur führen, mit einem Einkommenssteuerbescheid. Das Problem, es ist aber nicht jeder Einkommensteuer erklärungspflichtig. Es soll jeder Einkommensteuer bezahlen, aber es muss nicht jeder eine Einkommensteuererklärung abgeben. Und einen Einkommensteuerbescheid kriege ich nur, wenn ich eine Einkommensteuererklärung abgebe. Beispielsweise Rentnerinnen und Rentner sind nicht verpflichtet dazu. Das ist aber gerade unsere Zielgruppe. Beispielsweise Niedrigverdienende, die sind auch nicht unter einer bestimmten Einkommensgrenze verpflichtet dazu. Das ist gerade unsere Zielgruppe. Und die wollen wir ja gerade nicht ausschließen, indem wir einen Einkommensteuerbescheid verlangen, der einzig plausibel den Nachweis erbringen kann. Und in einer eidesstattlichen Versicherung kann ich nicht arbeiten, sonst öffne ich Tür und Tor für irgendwelche kriminellen Handlungen, die ich nicht will. Und ich muss vor allen Dingen eins machen, ich muss das auch relativ einfach und unbürokratisch durch die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung handelbar machen. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es das auf Antrag für alle, und wer keinen Antrag stellen muss, diese Quote müssen wir uns stellen, der muss dann am Ende keinen stellen. Und darüber hinaus ist es so gestaltet, weil es eben um Energie geht. Das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Und wir sind relativ ausgeschlafen. Das ist für die gesamte Stadtverwaltung, haben das natürlich überprüft. Wie können wir das gestalten, damit es nicht anrechenbar ist für Transferleistungsempfänger? Und mit dieser Ausgestaltung, es hört sich vielleicht so einfach und banal an, aber in manchem Leben ist es so, ganz einfach, mit dieser Ausgestaltung als Energiegeld ist es eben nicht anrechenbar für Transferleistungsempfänger, sodass diese Menschen auch partizipieren, ohne es am Ende angerechnet zu bekommen. Angerechnet werden Heizkosten, aber keine Energiegelder. Das ist ein großer Unterschied und macht in diesem Fall deutlich den Unterschied aus. Sie sehen so, wir haben eine Perspektive für die Menschen, auch in schwierigen Zeiten zurückzukommen. Und Sie werden sich fragen, wie können wir uns das denn leisten, nachdem der Bund das Thema und die Länder das Thema der humanitären Katastrophe stemmt. Wie können wir uns das denn leisten? Ich sage, weil wir es uns leisten können. Da gilt der alte Grundsatz, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und wir haben in den letzten Jahren richtig gut gewirtschaftet. Wir haben Rücklagen in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro jetzt. Und wir haben eine, sagt auch die Mai-Steuerschätzung bei der Einkommensteuer, insgesamt, das ist nicht nur ein Kasseler Phänomen, ein deutsches Phänomen, einen Zuwachs von 2 Milliarden im Bereich der Kommunen bei der Einkommensteuer. Deshalb können wir auch mit 10 Millionen Mehraufwand rechnen. Und wir haben, weil wir eben kasselspezifisch unterwegs sind, das belegen die bundesdeutschen Zahlen, aber kasselspezifisch, das sehen Sie dann schon, wenn Sie einmal die Wirtschaftsnachrichten sehen, auch Grund dazu, bei der Prognose der Gewerbesteuer etwas euphorischer zu sein als im Dezember letzten Jahres. Das lässt es eben auch hierzu, 9 Millionen Euro höhere Erwartungen zu haben. Und für den Fall, dass das nicht zutreffen sollte, haben wir eben, spare in der Zeit, dann hast du in der Not eine entsprechend große Rücklage. Von daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte ich Sie recht herzlich nach Ihrer Diskussion in den zuständigen Ausschüssen, sich ein Herz zu fassen, Verantwortung für diese Stadt zu übernehmen, wie es Ihre Aufgabe ist. Die Ideen dafür liegen auf Ihren Tischen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Entsprechend unserer geübten Praxis beantrage ich nun die Überweisung des Nachtragshaushaltes 2022 und der Vorlage zum Einwohnerenergiegeld in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen ohne weitere Aussprache zur weiteren Beratung. Die Lesung des Nachtragshaushaltes und auch die Behandlung der Änderungsanträge und Behandlung der Vorlage zum Einwohnerenergiegeld wird in nur einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am Mittwoch, so haben wir es terminiert, den 6. Juli 2022, 17 Uhr stattfinden. Und die Verabschiedung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt 2022 und über die Vorlage zum Einwohnerenergiegeld ist vorgesehen für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Montag, den 18. Juli. Ich lasse jetzt die Überweisung in den Ausschuss abstimmen. Gibt es Einwände von Ihrer Seite? Das sehe ich nicht. Dann ist das so beschlossen. Vielen Dank.